NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und Chayas Chutas. Selten schlägt ein Roman so ein wie Trophäe. Im vergangenen Jahr als Blitz in der Finsternis hat Robert Menasse ihn bezeichnet und war damit einer von vielen, die angesichts der Wucht der Geschichte nach Worten suchten. In Trophäe, 2020 auf Niederländisch erschienen, 24 dann auf Deutsch, geht es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod vor dem Hintergrund der Trophäenjagd auf dem afrikanischen Kontinent. Ein kluges, zutiefst erschütterndes Buch. Was kann da als nächstes kommen, habe auch ich mich gefragt. Das Geschenk lautet die Antwort, so heißt der neue Roman der flämischen Autorin, Journalistin, Librettistin Chayas Chutas. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Hat dieser große Erfolg, weil es wirklich auch ein starkes Echo gewesen im vergangenen Jahr hier in Deutschland, Sie eigentlich erstaunt? Es ging ja gleich los auf der Buchmesse in Leipzig, wo Niederlande und Flandern Gastland waren, und hat dann aber wirklich über das ganze Jahr weite Kreise gezogen.
Ganz ehrlich, ich hatte es nicht erwartet, oder ich hatte auf jeden Fall nicht erwartet, dass es so ein Riesenerfolg sein würde. Ich denke, ich habe da einfach auch viel Glück gehabt, dass dieses ganze Thema mit White Gaze und koloniale Verhältnisse in dem Moment in Deutschland auch sehr aktuell waren. Und ich denke, dass Trophäe eigentlich vor vielen in Deutschland einen Art waren oder einen Gedankenraum geöffnet haben, wo man über die Geschichte und die Vergangenheit mit Namibien reden könnte, ohne dass es sehr konkret war. Also deshalb denke ich, dass es eigentlich genau ins gute Moment gekommen ist.
Genau in diese postkoloniale Diskussion reingestochen sozusagen. Warum war es Ihnen so wichtig, dass das Buch auch in Deutschland erscheint? Weil Sie haben dafür extra Deutsch gelernt, auch wenn man auf diese Idee überhaupt nicht kommen würde, so gut wie Sie sprechen.
Also das ist andersrum gegangen. Wann ich wusste, dass es in Deutschland erscheint, was, glaube ich, eine Glückssache war, weil meine Übersetzerin Lisa Menzing sich damit beschäftigt hat, einen Verlag zu finden und das Verlag schon auch sehr gerne dieses Buch haben wollte, dachte ich, es ist doch nur höflich, wenn man dann ein Publikum im Land hat, dass man versucht, auch die Sprache irgendwie zu lernen und dass man auch Lesungen machen kann. Weil ohne Deutsch zu lernen, hatte ich gar mit dieses ganz große Publikum nicht auf den gleichen Art reden können. Und ich finde es immer interessant, man muss ein Buch auch irgendwie im Freien, im Leben sehen. Das klingt ein bisschen komisch wahrscheinlich, aber Schreiben an sich ist ein einsames Beruf. Das ist nicht so wie mit Theater oder so, wo man gleich eine Publikumsreaktion sehen kann. Und eine Lesung ist das einzige Moment, das man hat, wo man einen Dialog mit dem Publikum haben kann. Und ich habe immer das Gefühl, ich brauche das, weil ich mich auf der Art weiterentwickeln kann und ein nächstes Buch finden kann, das sich irgendwie zu diesem Buch verhält.
Sie haben es ganz oft schon erzählt im vergangenen Jahr. Der Tatort hat eine wichtige Rolle gespielt, auch weil Sie eine Neigung haben zum Genre Krimi.
Also ich liebe Krimis zum Anschauen. Das ist eigentlich mein Guilty Pleasure insgesamt. Ich lese es auch mal gern. Und ich habe eigentlich jede Woche Tatort angeschaut und damit Deutsch gelernt. Das gibt ein bisschen spezifisches Vokabular. Aber das Schöne ist, dass es natürlich auch alle unterschiedliche regionale Dialekten gibt und dass man alle deutsche Städte irgendwie sieht. Und das war für das nächste Buch eigentlich auch wieder ein Geschenk.
Das spielt nämlich in Berlin. Darüber wollen wir sprechen in dieser Stunde in der Kultur à la carte, für die Sie sich auch Musik gewünscht haben. Geht los mit Tornami a Vai Giare aus Alcina von Georg Friedrich Händel. Was verbinden Sie damit?
Alcina ist ein von den wenigen Opern, wo es eine Liebesszene zwischen zwei Frauen gibt. Und eigentlich ist die nicht ganz so gemeint, weil eine von den zwei Frauen sich als Mann verkleidet hat, weil sie eigentlich ihren Freund retten will, die auf diesen Insel eingesperrt ist. Also große Verwirrung. Aber es gibt wirklich sehr wenig Liebesszenen zwischen zwei Frauen. Und die ist eigentlich immer auch sehr schön anzuschauen. Und die Fassung mit Anna Prohaska, die ich letztlich gesehen habe, hat auch eine sehr interessante Inszenierung, weil man da eigentlich diese Suche sieht, wie man diese Szenen, wo eine Frau als Mann verkleidet, eigentlich die andere Frau missleidet und tut, als wäre sie keine Frau, so inszeniert wird, dass man sich auch dieser Tage noch dazu verhalten kann.
Thank you.
NDR Kultur à la carte, Tornami a Vajecar, aus der Oper Alcina von Georg Friedrich Händel, hier mit Anna Prohaska. Sie wurde begleitet vom Ensemble Arcangelo unter der Leitung von Jonathan Cohen. Ein erster Wunsch der flämischen Autorin Chaya Schruters. Ich habe es ja eingangs schon kurz gesagt, mit ihrem Roman Trophäe hat sie im vergangenen Jahr für Furore gesorgt. Das ist ein Buch, das viele, auch mich, kann ich sagen, sehr angefasst hat. Es geht um die Großwildjagd auf dem afrikanischen Kontinent. Im Mittelpunkt der Trophäenjäger Hunter White, dem in seiner Sammlung nur noch ein Spitzmaulnashorn fehlt. Er bezahlt viel Geld dafür, eins zu schießen. Dann wird aber das Tier vor seinen Augen von Wilderern gemeuchelt, worauf die Geschichte dann eine wahnsinnige Dynamik entfaltet. Dem enttäuschten Jäger wird als Ersatz eine menschliche Trophäe angeboten. Das alles ist logisch und konsequent erzählt und fragt eben, wie sieht unser Afrika-Bild heute eigentlich aus? In welchen Denkstrukturen sind wir immer noch gefangen? Eine moderne Parabel. Viele haben vermutlich gedacht, sie würden jetzt diesen Kosmos im nächsten Roman verlassen. Ist aber nicht passiert. Auf Trophäe ist ein Nashorn, jetzt auf das Geschenk ein Elefant. Wie, Chaya Schruters, sind Sie denn auf diese Idee gekommen?
Ich hatte eigentlich diese ganze Jagdidee hinter mir gelassen und war damit beschäftigt, eine Kriegsnovelle zu schreiben. Aber ich habe natürlich den großen Lesetour mit Trophäe gemacht und saß dazu sehr oft in Bordbistro von Deutsche Bahn. Und irgendwann habe ich da eine Zeitung liegen gesehen. Und in diese Zeitung stand ein kleines Bericht, wo geschrieben stand, dass der Präsidenten von Botswana Deutschland 20.000 Elefanten angeboten hat, weil Deutschland irgendwie dieses Importgesetz von Import von Elfenbein stringenter gemacht hat. Und kurz danach hatte ich ein Radiointerview und ich habe mich selbst da sagen hören, das wäre doch eine großartige Öffnungsszene. Der Bundeskanzler wacht auf und da stehen tatsächlich 20.000 Elefanten in Berlin und die Wahl kommt dran. Dann habe ich gedacht, Gott, ich hätte schweigen müssen, weil wenn irgendwelchen anderen Schriftsteller zugehört hat, dann schreibt er das. Das ist so eine tolle Szene, das will man doch schreiben. Und das war eigentlich der Anfang von das Geschenk.
Viele erinnern sich sicher noch an die Diskussion. Also es ist ja tatsächlich viel dann berichtet worden über die von der Umweltministerin damals, Steffi Lemke, geplante Einschränkung der Einfuhr von Jagdtrophäen und der Reaktion des botswanischen Präsidenten. Hatten Sie auch einen Moment Sorge, es könnte dann doch zu nah dran sein und zu platt werden?
Ja, also ich mag keine Geschichte, die wirklich zu nah an die Realität sein, weil ich denke, dass die breit genug sein müssen, dass sie in die Fiktion einen Raum öffnen können, dass in eine reelle Diskussion nicht da ist oder zu schmerzhaft oder kompliziert. Die Fiktion muss etwas extra bieten, das man in einem Essay oder einem journalistischen Stück nicht bieten kann. Und hier war es für mich eigentlich von Anfang an klar, dass das ein stilistischen Wahl sein sollte und dass ich eine Satire schreiben wollte, die leicht magisch realistisch ist und dass genau diese Entscheidung dafür sorgt, dass es nicht nur diese reelle Geschichte ist, aber dass es viel breiter gedacht sein kann.
Also die Elefanten tauchen einfach eines Morgens aus der Spree auf. Aber dieses Bad, das die Elefanten da in der Spree nehmen, ist so realistisch beschrieben, dass ich mich gefragt habe, wie vielen Elefanten Sie eigentlich schon beim Baden zugeschaut haben.
Ganz ehrlich, keiner. Das ist genauso wie mit Trophäe. Irgendwie, also ich habe es natürlich wieder wirklich durchrecherchiert. Ich habe 100.000 Elefantenvideos angeschaut, jeden Rüsselbewegung bestudiert. Wie bewegen sie sich? Wie sehen die Ohren aus? Wie kreisen die Ohren rum? Was bedeutet welche Bewegung von Ohren? Ich kann mich ganz drin verlieren. Aber irgendwie denke ich immer, wenn man so eine Geschichte erzählt, die irgendwie komplett unrealistisch ist, dann ist es ganz wichtig, dass das, was echt ist, auch wirklich lebensecht aussieht.
Dann entwickelt sich eine rasante Satire, denn aus dem einen Elefanten, der auf Seite 1 des Buches noch ist, werden am Ende eben die angekündigten 20.000. Ganz Berlin ist im Ausnahmezustand. Die Elefanten tauchen dann auch noch an anderen Orten auf als in Berlin. Hatten Sie irgendwie eine Vorlage für diese Art von Satire? Also mich hat das in Teilen, gerade auch was den Politikbetrieb angeht, an Theaterstücke von Jasmina Reza erinnert.
Ich mag dieses Genre insgesamt sehr, weil ich denke, Politik lehnt sich sowieso ganz gut für Satire. Und ich fürchte, dass eine Politik, die wir heutzutage so überall sehen, nicht nur in Deutschland, aber in ganz Europa, ist eigentlich eine Satire an sich. Also wenn man darüber noch eine Satire schreiben will, dann muss noch ein bisschen größer werden. Wir haben bei uns in Belgien auch ein paar Schriftsteller, die dieses Genre mal gern betreiben. Und ich wollte auf jeden Fall, also ich hatte gedacht, wenn es dann schön thematisch irgendwie anlehnt bei Trophäe, dann muss es in Stil komplett anders sein, weil zweimal das gleich machen, das besorgt mich wirklich Stress. Also ich wollte diesen Stilwechsel machen und eine Polizatire war dafür eigentlich eine gute Wahl.
Bei Trophäe ist es ja so, dass es eine Parabel ist. Hunter White, dieser Jäger im Mittelpunkt, hat auch schon diesen Namen, der weiße Jäger. Ich habe mich jetzt gefragt, bei diesem Buch, der deutsche Kanzler, der also diese Elefantenkrise managen muss, heißt Hans-Christian Winkler. Das ist aber auch nicht ganz zufällig, oder?
Wahrscheinlich nicht. Und das gilt, glaube ich, auch für alle anderen Figuren im Buch. Und das Witzige ist immer, ich mag das eigentlich nie mit Absicht oder nicht bewusst mit Absicht. Die Figuren kommen einfach zu mir, die haben einen Namen. Also solange es die Figuren keinen Namen haben, kann ich sie auch nicht schreiben. Sie müssen irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, ihren Namen finden. Und von dem Bundeskanzler Hans-Christian Winkler war es mir vom Anfang klar, er muss einen Doppelvorname haben, da muss was Christliches dran sein. Und Winkler, naja, er findet auch in jedes Problem einen Winkel, wo er irgendwie damit wegkommt. worüber ich eigentlich schreiben wollte, denke ich, und wofür die Elefanten einen ganz guten Anleitung waren, ist diese Art von Politik, die im Moment überall betrieben wird, wo das ganze politische Mitte so viel Angst hat von Rechtspopulismus, dass die immer weiter nach rechts verschieben. Und dass die anfangen, selber die Maßnahmen zu nehmen, die eigentlich normalerweise die Rechtspopulisten nehmen würden, nur weil sie Angst haben, irgendwie ihr Elektorat zu verlieren. Und also in Trophäe gibt es irgendwelche Szene, wo der Chauffeur Jeans zu Hinterweit sagt, weißt du, das Nashorn ist es eigentlich total egal, ob er von Wilderer oder von Jäger mit einer Lizenz erschossen wird. Und ich denke immer, für die Schwächeren in der Gesellschaft ist es eigentlich auch komplett egal, ob die Maßnahmen von die Rechter oder von die Linke oder von das politische Mitten genommen sind. Es sind halt die Maßnahmen, die ein Problem sein. Und wenn man sieht, dass man jetzt in ganz Europa so extrem rechte Maßnahmen nennt, gesellschaftlich, dass die immer wieder die Schwächeren treffen. Wer die dann ausgedacht hat, das ist eigentlich egal.
Zur Rettung des Rechtsstaats bin ich bereit, alles zu opfern, sogar deren Rechtsstaat. Das ist ein Zitat hier zugeschrieben, Hans-Christian Winkler, das gleich am Anfang des Romans steht, das Geschenk von Chajas Ruhtas. Wir sprechen weiter nach Lorelei von Clara Schumann.
Ich weiß nicht, was alles bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzt satt dort oben von der Mauer. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamm und singt ein Lied
Lorelei von Clara Schumann, hier gesungen von Sandrine Pio, am Klavier David Kadusch. Auch das ein Wunsch von Chaya Schutas. Warum haben Sie sich diesen Titel gewünscht?
Ich habe mich vor allem Komponistinnen gewünscht, weil es immer noch so oft so ist, dass wir, wenn wir automatisch denken, was höre ich gerne, zurückgreifen nach Sachen, die wir kennen. Und die Sachen, die wir kennen, sind sehr oft männliche Komponisten. Und ich mache in Belgien seit 5 Jahren inzwischen ein Café Chantant, das heißt Dead Lady Show. Und da spielen wir auch immer Live-Musik von Komponistinnen. Und eine von den Sachen, die da vorbeigekommen sind, ist diese Lorelei. Und das hat mich, wenn ich es live gesungen gehört habe, so angefasst, dass ich es seitdem eigentlich sehr gerne höre.
Sie sind ja sehr, sehr vielfältig unterwegs. Also auf Deutsch können wir ja bisher die beiden Romane lesen, also Trophäe und Das Geschenk. Aber es gibt eben sehr, sehr viel mehr. Die eben von Ihnen schon erwähnten Opernlibretti, ein Kinderbuch, Essays, Kolumnen, Theaterstück. Trotzdem die Frage jetzt natürlich hauptsächlich dann ausgehend von diesen beiden Romanen, die ich lesen konnte. Es ist Ihnen schon auch sehr ein Anliegen, die Dinge konsequent, messerscharf, bis zum Ende durchzudenken, oder?
Das habe ich, glaube ich, von meinen Eltern mitgekriegt. Also so bin ich wirklich erzogen. Die haben mich immer gelernt, dass man zuerst für sich selbst denken muss, dass man nichts annehmen muss, nur weil jemand mit Autorität sagt, dass es wahr ist, dass man über alles selber eine Meinung formen muss und dass man alles wirklich bis zum Ende durchdenken muss, auch wenn die Konsequenzen unangenehm sein und dass man für diese Konsequenzen auch seine Verantwortung nehmen muss.
Haben Sie jemals überlegt, in die Politik zu gehen?
Mein Vater ist Politiker und ich glaube, das war wirklich eine ganz gute Impfung gegen eine politische Karriere.
Hat das vielleicht auch eine Rolle gespielt jetzt für das Schreiben? Also weil Sie beschreiben ja schon sehr genau auch die politischen Mechanismen, also das Taktieren. Sie haben eben selber schon gesagt, der Kanzler findet immer wieder einen Winkel. Oft geht es auch um ein Abwarten. Dann geht es darum, wem kann man eine unpopuläre Aufgabe zuweisen? Wen kann man dann danach auch wieder fallen lassen? Das sind ja alles so Strategien, die wir auch aus dieser Beobachterperspektive ganz gut kennen.
Ja, ich bin tatsächlich damit aufgewachsen. Also ich habe es immer wieder gesehen, wie diese Sachen verhandelt und gemacht werden, welche Kompromisse gemacht werden. Das ist auch immer was für mich unakzeptabel war. Ich würde es nicht können, dass man mit Ideologie verhandelt, wie man mit Teppich verhandelt. Das war immer ein Problem. Und ich glaube irgendwie, dass ich es als Kind auch mitgekriegt habe. Mein Vater ist an sich ein sehr konsequenter Mensch, aber musste in dieses Raum überleben und deshalb auch dieses Spielchen mitspielen. Und irgendwie irritiert es mich grandios, dass man nicht einfach ganz ernsthaft über die echten Probleme nachdenkt, aber immer wieder versucht, in dieses Spiel zu überleben.
Sie haben, glaube ich, irgendwann mal gesagt, wann fangen wir eigentlich an zu denken? In welchem Moment?
Also was ich sehe, wenn ich den Politik dieser Tage anschaue, dann sehe ich, dass wir immer wieder reagieren. Wir warten, bis das Problem so groß oder so zwingend geworden ist, dass wir was machen müssen und versuchen es dann kurzfristig zu lösen. Am liebsten mit was, das ein direktes Resultat zeigt, dass wir davor am liebsten eine politische Belohnung kriegen. Und man konnte auch ein bisschen früher anfangen und nicht reagieren, aber vorausdenken und denken, kann man das auch anders angehen? Kann ich irgendwie vermeiden, dass ein Problem entsteht?
Es ist ja eine Zeit immer fragiler werdender Gewissheiten. Also mir ist aufgefallen, bei beiden Büchern sind verschiedene Motti vorausgestellt. Bei Trophäe heißt es Dedicated to Africa, whatever that is, also was immer Afrika auch sein mag. Bei Das Geschenk steht dann Dedicated to Europe. Und dann werden auch noch Mut und Gerechtigkeit erwähnt. Was ist es denn? Also da sind wir wieder beim Denken, oder?
Da sind wir wieder beim Denken und ich wollte sowieso auch den Spiegel zwischen beide Bücher irgendwie darstellen mit diesen zwei Mottos. Aber die Frage, die man sich dieser Tagen sehr leicht stellen kann, ist, was ist Europa eigentlich? Was bedeutet es noch? Wie viel gibt es noch von dieses Ideal, woraus Europa in Vergangenheit entstanden ist? Wie viel von diesen Werten, die wir theoretisch als europäische Werten sehen, vertreten wir in Wirklichkeit noch? Und ich denke, darüber muss man auch mal bewusst nachdenken dürfen.
Die Geschichte, die Sie jetzt erzählen, spielt ja in Deutschland, könnte aber vermutlich ja so auch in fast jedem anderen europäischen Land spielen. Oder der Blick auf den afrikanischen Kontinent, den wir immer noch durch eine bestimmte ja postkoloniale Brille betrachten, ist nicht so verschieden, oder?
Nee, das auf jeden Fall nicht. Und ich denke auch, der Art, worauf Politik betrieben wird, ist im Moment leider in quasi alle europäischen Ländern dergleichen. Wir haben überall das Problem mit Rechtspopulismus oder mit autoritären Figuren, die wieder zurückkommen und die sehr erfolgreich sein und keiner weiß, was er damit machen muss. Und deshalb machen allen eigentlich eine Art von Panikrealpolitik. Also es hatte jedes Land sein können. Es war mir relativ schnell klar, dass es eigentlich Berlin sein musste. Zuerst, weil es dieses Angebot von der Präsidentin von Botswana tatsächlich nur an Deutschland und an England gegeben hat. Und ich hatte wirklich keinen Bock dazu, mich zum Brexit zu verhalten. Also ich hatte gleich dieses Bild im Kopf. Berlin, Bundeskanzlerei, Spree mit Elefanten, die ganze Stadt überwachsen, den Fernsehturm in grüne Pflanzen bekleidet und dann so ein Gewitter, das dröhnt. Und ich fand dieses Bild so schön.
Also Berlin wird zu so einer Art Urwald, weil Elefanten fressen nicht nur viel, sie scheiden auch viel aus und das ja düngt die Erde sehr gut. Das wirft dann auch wieder Probleme der Entsorgung auf und so weiter. Sie spinnen den Faden wirklich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das können wir hier jetzt gar nicht alles besprechen. Es hat Ihnen schon auch einen diebischen Spaß gemacht, oder?
Das hat mich wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also das Schöne mit Elefanten ist, sie sind natürlich auch eine Art von Metapher. Sie sind der Elefant im Raum. Sie können gleich welche politische Krise, ob es jetzt eine Epidemie oder die Flüchtlingsproblematik oder vielleicht die Klimakrise ist, die können sie verkörpern. Aber es sind natürlich auch einfach Großtiere. Und Großtiere, die sehr reelle Probleme mit sich bringen. Und das durchzudenken, was so 20.000 rumlaufende Elefanten in Berlin oder in Deutschland bedeuten könnte, das hat mich wirklich Riesenspaß gemacht.
Die Flüchtlingskrise scheint natürlich auch durch. Wir schaffen das, sagt der Kanzler. Und viele Bundesländer tun sich doch sehr schwer damit, Elefanten aufzunehmen. Es werden Anreize geschaffen und so weiter und so weiter. Wir kommen jetzt zu einer ganz anderen Musik, als wir bisher gehört haben, von Beat Furrer. Was verbinden Sie mit ihm?
Also ich mag Beats Musik sehr, weil sehr oft zeitgenössische Musik eher intellektuell ankommt und keine emotionelle Reaktionen auslöst. Und bei Beat Furrers Musik ist es immer so, dass es mich irgendwie doch auch im Bauch oder im Herz trifft. Und sogar bei diesem Stück, die Sopranistin Johanna Zimmer hat mich mitgenommen im Moment, dass es aufgenommen wird. Und dann ist man dabei, wenn es live entsteht. Und ich liebe Proben eigentlich noch viel mehr als Konzerten, weil man da das so genaue Zusammenspiel von all diesen Musikern sieht, die so konzentriert und so fokussiert in diesen einzigen Augenblick, das irgendwie hinkriegen, diesen super komplexen Musik entstehen zu lassen, das bezaubert mich jedes Mal wieder.
Fragment Spatio Emergente 3 von Beat Furrer. Das Klangforum Wien spielt unter der Leitung von Furrer und Solistin ist, wie eben schon gehört, Johanna Zimmer. Und dazu kommt noch Steven Menotti an der Posaune. Chayas Ruthers ist mein Gast bei NDR Kultur à la carte. Sie haben ja eben schon erzählt, dass Sie in Belgien einen Salon haben, wo es insbesondere darum geht, der Musik von Komponistinnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wir hören in dieser ganzen Stunde auch nur Sängerinnen. Ist das auch Programm oder ist das einer großen Liebe zum Sopran geschuldet?
Das ist, glaube ich, eine große Liebe zum menschlichen Stimme. Also sowieso liebe ich am allermeisten Vokalmusik. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass zwischen zwei Körpern nichts steht. Und das ist für mich immer wieder die Musik, die mir am meisten trifft. ich muss zugeben, dass die weibliche Stimme mich lieber ist als die männliche, aber das ist eine Geschmackssache.
Wie ist das, wenn Sie schreiben? Hören Sie dann auch die Stimmen Ihrer Figuren? Also ordnen Sie da bestimmte Klänge, Höhen, Tiefen zu?
Es ist auf jeden Fall so, und jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, bevor allen denken, dass ich komplett spinne, aber bevor ich mit Schreiben von einem neuen Buch anfange, dass ich sehr lang mit meinen Figuren rede. Wir lernen einander viel früher kennen, als wenn die Bücher entstehen, und meistens reden wir auch über andere Themen. Also Hunter White zum Beispiel, damit habe ich mich, bevor ich mit Schreiben von Trophäe angefangen habe, sicher 2 Jahre unterhalten, und das ist dann zum Glück nicht dauerhaft, aber manchmal springt er so mal durch meinen Kopf, und dann haben wir darüber geredet, was er so gerne kocht oder wie er seine Frau kennengelernt hat oder wann er eigentlich mit Jagen angefangen hat. Und ich glaube, dass das der Art ist, worauf ich meine Figuren irgendwie entdecke. Und tatsächlich ist es so, aber ich hatte noch nie bewusst darüber nachgedacht, dass die alle eine ganz deutliche Stimme und eine Farbe von und Art von Sprechen haben, aber meistens keine äußerliche Merkmale. Also ich weiß nicht wirklich, wie Hunter White aussieht, aber ich weiß ganz genau, wie er klingt.
Und wie ist das jetzt bei Bundeskanzler Winkler? Also worüber haben Sie sich mit dem unterhalten?
Mit Winkler habe ich ganz viel über seine Jugend gesprochen, weil ich denke, was Winkler für mich als Figur interessant macht, ist nicht, wer er jetzt ist, aber wer er war und wann genau in sein Leben er sich verloren hat. Und wie viel von was er irgendwann war, noch irgendwo in diesen Mann steckt. Ob diesen Jungen, der irgendwann noch Idealen hatte, der sich verliebt hat, der eigentlich immer noch die gleiche Frau liebt, aber auch in die größere politische Ideologie und in einen besseren Zukunft glaubt, hat sich verwandelt hat in diesen mausgrauen Mann, die überall einen Kompromiss sucht, womit er wegkommt.
Das klingt jetzt so, als sei sogar die schreibende Chayas Khutas, auch wenn Sie am Anfang gesagt haben, es ist ein einsamer Job, doch relativ kommunikativ insgesamt, oder? Wie ist dieser Zustand dann? Sie müssen jetzt ja doch rasant geschrieben haben. Anfang April letzten Jahres ist die Diskussion aufgekommen und jetzt liegt das fertige Buch da.
Ja, eigentlich war es noch viel schlimmer. Es gab in Holland einen Wettbewerb für Kurzromane, woran ich gerne teilnehmen wollte. Und dafür war die Deadline wirklich sehr früh. Und ich habe diese Geschichte in Zeitung stehen gesehen und gedacht, das wird eigentlich ganz gut zusammenpassen mit diesem Wettbewerb. Und direkt danach hat Scholne eigentlich gesagt, wir hatten dann eigentlich sehr gerne, dass die deutsche Übersetzung gleichzeitig fertig ist mit das niederländische Buch, dass die ungefähr gleichzeitig rauskommen könnte.
Der Verlag. Mhm.
Also was sich da abgespielt hat, ist eigentlich, dass so eine Art von Schnellschach war und dass ich nur immer weiter nach vorne konnte, weil Lisa Menzing ungefähr gleichzeitig übersetzt hat, während ich beim Schreiben war. Also ich konnte mich kaum noch die Meinung ändern. Ich habe einen Schritt genommen und sie hat übersetzt. Was ziemlich stressig war, aber solche Spielchen mag ich eigentlich auch, weil mit ein bisschen Druck arbeiten mag ich gerne. Und noch dazu war natürlich das Schöne, dass Lisa Deutsch ist und dass wir uns über ganz viele Sachen unterhalten konnten und sie manchmal auch mal sagen konnte, da musst du aufpassen, weil das geht eigentlich nicht.
Das ist ja krass. Das heißt, Sie konnten wirklich dann auch nichts mehr verändern.
Nee. Und das hat mir eigentlich wirklich Spaß gemacht, weil das in diesem Roman eigentlich das Thema ähnlich ist. Bundeskanzler Winkler kann auch nur den einen Schritt nach den anderen machen, nach vorne. Und jeden Schritt hat Konsequenzen, aber er kann auch nicht zurück. Und ich würde es mit einem Roman wie Trophäen nie auf der Art schreiben, aber hier hat es eigentlich schön zum Thema gepasst, dass ich mich immer wieder in die Ecke gefarbt habe und immer wieder denken musste, Gott, ich habe das jetzt ausgedacht, wie komme ich hier raus?
Gab es da auch Ecken, wo Sie gedacht haben, da hätte ich mich eigentlich lieber nicht hingeschrieben?
Es gibt immer Ecken, wo man sich lieber nicht hinschreibt, aber ich glaube, es gibt auch viele Ecken in diesem Buch, wo Winkler sich lieber nicht hingewünscht hat. Zum Beispiel, irgendwann taucht die Ministerin für Elefantensachen auf und die verhält sich plötzlich ganz anders als vorgesehen, weil die plötzlich eigene Gedanken entwickelt und damit hat keiner in diese politische Szene gerechnet. Und das hat mir gleichzeitig Spaß gemacht, als natürlich vor Problemen gestellt, die ich auch wieder lösen musste.
Und natürlich möchte ich jetzt sagen, ist das eine Frau und kein Mann, die da eigene Gedanken entwickelt?
Natürlich. Und also, dass sie sowieso da ist, ist auch schön, weil sie eine Frau ist. Und das ist um weniger schöne Gründen, weil es ist sehr oft so, wenn es politisch oder in irgendwelche andere Krise eine Sackgasse gibt und man hat keine Ahnung, wie man noch rauskommt, dass man denkt, wir lassen es doch mal eine Frau probieren. Und wenn sie scheitert, dann ist es, weil sie es nicht konnte. Und wenn sie es gut tut, dann können wir sie danach wieder loswerden und denken, das haben wir doch wieder gut gelöst. Und das machen sie ja eigentlich auch mit der Ministerin von Elefantensachen, Hannelore Hartmann. Aber das Problem ist, dass die Frau Hartmann kurzfristig macht, was erwartet ist und die impopuläre Maßnahmen trifft und die Sache stabilisiert, aber dann tatsächlich anfängt, weiterzudenken und mit einem Plan kommt, das komplett nicht bei das normale politische Leben passt.
Gut ausgehen tut's trotzdem nicht. Sie haben ja schon gesagt, Happy Ending gibt's bei Ihnen nicht.
Ja, ich kann nichts dafür. Ich würde sehr gerne mal ein Buch mit einem Happy Ending schreiben und ich warte, bis Gesellschaft sich so verändert, dass ich das auch wirklich glaubwürdig machen kann.
Wir hören jetzt eine Musik, die wir alle gut kennen, Ticket to Ride von Paul McCartney und John Lennon, ganz anders. In einer Bearbeitung von Kathy Barbarian, begleitet von Bruno Canino. Wann ist Ihnen das begegnet?
Das ist auch wieder so eine Entdeckung von Dead Lady Show. Also Kathy Barbarian ist das Vorbild von einer Frau, die irgendwann gesagt hat, Gott, den ganzen zeitgenössischen Musik, das ist alles toll und schön, aber viel zu ernsthaft, wir können doch auch mal lachen.
Die Beatles, wie sie zu Händels Zeiten hätten, klingen, können. Haben Sie viel die Beatles gehört früher eigentlich oder jetzt manchmal vielleicht sogar auch noch?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, das habe ich von meiner allerersten Freundin kennengelernt, weil das war bei mir so ein Riesenlücke in meiner Bildung. Popmusik gab es bei uns zu Hause gar nicht und das kriegt man eigentlich danach dann sehr schwer hin, sich da wirklich auszukennen.
Sie haben ja schon erzählt, Ihr Vater war Politiker. In was für einem Haushalt sind Sie groß geworden?
In einem Haushalt mit ganz vielen Büchern. Und das war ein Riesenglück. Also ich kann da nur meinen Eltern danken. Wir hatten keinen Fernsehen, bis ich 18 war oder so. Ja, in der Schule war das immer ein bisschen blöd, weil ich über nichts mitreden konnte. Aber wir haben allen einfach abends gelesen, gemeinsam, und dann geredet über, was wir gelesen haben. Und noch dazu hat meine Mutter, weil mein Vater ungern in der Oper geht, mich immer zum Oper mitgeschleppt, ab 5 oder 6 Jahre. Und das ist natürlich ein Riesengeschenk, wenn man so aufwachsen kann. Also ich weiß nicht, ob ich es in dem Moment so toll fand, aber ich finde es, wenn ich jetzt dran zurückdenke, kann ich nur sagen, na, danke.
Das hätte ja auch ins Gegenteil umschlagen können, aber offensichtlich ist Ihren Eltern dann ja auch gelungen, die Begeisterung einfach zu wecken. Oder ist das aus Ihnen gekommen?
Ja, es war, glaube ich, ein Kombi. Es gab auch eine Phase, wo es ganz schlecht funktioniert hat und wo ich gesagt habe, nein, ich will gar nicht mehr jedes Wochenende zu irgendwelchen blöden Museen mit braunen Gemälde geschleppt werden. Dann hat meine Mutter gesagt, gut, dann schleppe ich die Gemälde immer hierher. Und dann hat sie auf die Küchentür gegenüber, wo ich am Esstisch saß, jeden Monat ein anderes Bild gehangen. Also ich konnte da einfach nicht weg. Und ja, man widersetzt sich dann vielleicht kurz, aber etwas bleibt doch kleben. Und daran glaube ich auch, wenn ich selber unterrichte. Man kann nur versuchen, Sachen anzureichen, am liebsten Sachen, die ein bisschen zu kompliziert oder zu schwer sein und sagen, das ist alles voll okay, wenn du nicht alles verstehst oder wenn du nicht alles mitkriegst. Versuch es einfach und nimm mit, was du interessant findest. Und vielleicht kannst du irgendwann noch was damit.
Sind Sie mit Ihren Eltern dann auch immer noch im Gespräch über Literatur, Kunst, Musik?
Ja, wir reden immer noch weiter. Das finde ich auch schön, dass die sich selbst auch immer noch weiterentwickeln, dass ihr Geschmack auch noch ändert. Mein Vater hat irgendwann rausgefunden, dass er relativ wenig Frauen in seiner Bibliothek hatte. Hat es zuerst nicht zugegeben, dann haben wir es mal durchgezählt, dann hat er es zugeben müssen. Und dann hat er gesagt, gut, dann versuche ich es mal. Und dann hat er auch bewusst damit angefangen, irgendwie mehr Frauen zu lesen. Aber auch über die Bücher, die ich so schreibe oder die Ideen, die ich habe vom Buch, rede ich eigentlich sehr oft und dann schaue ich, welche Reaktionen so kommen, bevor ich mit Schreiben anfange.
Bei Trophäe war es so, dass Ihre Mutter gesagt hat, muss das sein? Wie war es jetzt mit dem Geschenk?
Ich glaube, sie haben sich gefreut, dass es ein bisschen leichter war und dass man auch ja die Sachen mal auf leichter Art anschauen konnte. Mit meinem Vater habe ich dann natürlich Riesendiskussionen über Politik gehabt, weil er gedacht hat, ja, ist alles gut und schön und sehr witzig, aber wie siehst du das in die Realität? Habe ich gesagt, das ist nicht mein Problem. Also meine Rolle hier ist, die Frage zu stellen und die Lösungen, die mussten dann kommen von den Politikern.
Alle Menschen werden Brüder, heißt es bei Beethoven. Eine Musik, die Sie schon länger begleitet? Fragezeichen.
Tatsächlich. Also ich bin mit meiner Mutter als Kind immer in Kinderkonzerten gegangen und da war das immer das letzte Stück. Dann kam die Hoffnung auf das Eis. Also deshalb ist das Erste, woran ich denke, wenn ich das höre, ist, bald kommt das Eis. Aber das ist natürlich so eine Musik, die auch mit die ganze europäische Gedachte zusammenhängt. Und ich hatte auch schon wie vor mit der Komponistin Annelies van Parijs lang darüber geredet.
Also Sie beide arbeiten schon sehr lange zusammen. Sie haben einige Libretti auch schon geschrieben zu von ihr komponierter Musik. Und jetzt ging es eben auch um Beethoven. Das vielleicht noch kurz als Einschub.
Ja, vielleicht müssen wir das ein bisschen ordentlicher angehen. Also es hat damit angefangen, dass die Annelies die Frage gekriegt hat, ob sie ein Stück machen konnte, das sich zu diesem Beethoven verhaltet, weil es zusammen programmiert wird. Dann haben wir darüber geredet, was können wir mit dieser europäischen Gedanke anfangen, die irgendwie damit verbunden ist. Und ich war mit dem Motorrad unterwegs durch Süddeutschland, Italien und Slowenien, glaube ich, kurz bevor die Wahlen vor Europa, also vor 2 Jahren. Und es ist mir aufgefallen, dass in alle Wahl-Promotexten, die ich gelesen habe, dass die alle Kriegsvokabular benutzt haben, plötzlich. Das war bevor nie da. Das Thema war immer entweder Klima oder Flüchtlinge und plötzlich war das alles weg und alles ging um Sicherheit, Krieg, Friede, Aufrüstung, Waffen, aber das Militärvokabular war überall. Und ich bin von dieser Motorradreise wieder heimgekommen und habe gesagt, ich habe das Gefühl, in 1 Jahr oder in 1,5 Jahr fangen wir an, wieder uns zu bewaffnen wie die Verrückten, weil das hangt irgendwie in der Luft. Und tatsächlich bis zum Moment, dass das Stück zu Ende geschrieben war, war es soweit. Und ich finde das sehr, sehr, sehr beunruhigend. Ich finde es auch schrecklich primitiv, immer zu denken, dass man mit Waffen einen Konflikt beenden kann. Weil am Ende beendet man Konflikten immer wieder mit Diplomatie und wir können uns diese primitive Phase, dazwischen können wir uns doch ersparen.
Wir hören Laure Binon mit Fragment Fantaisie von Annelies van Parijs. Sie wird begleitet vom Ensemble Revue Blanche, dem Flanders Symphony Orchestra und dem Estonian Philharmonic Chamber Choir. Am Pult steht Christina Poska. Fantasie von Annelies von Parys mit einem Libretto von Chaya Schrutas, die mein Gast ist in dieser Stunde hier bei NDR Kultur à la carte. Sie haben ja schon oft zusammengearbeitet. Das ist ja was ganz anderes, als wenn Sie jetzt einen Roman schreiben. Also da gibt es ja sehr viel konkretere, auch formale Vorgaben. Wie sieht das dann aus? Entsteht das getrennt oder teilweise auch zusammen?
Es ist sehr abhängig von, mit welchen Komponisten man zusammenarbeitet. Die haben eigentlich alle eine andere Art von Arbeiten, aber mit Annelies van Parys arbeite ich eigentlich sehr oft zusammen, vor inzwischen 10 Jahren. Und wir haben ein ganz spezifisches Prozess gefunden, wo wir uns zusammen ausdenken, worüber wollen wir eigentlich ein Stück schreiben, wie soll das ungefähr klingen? Dann denke ich einen dramaturgischen Bogen aus. Sie denkt sich einen musikalischen Bogen aus und dann fangen die Unterhandlungen an. Und das ist das Schöne. Dann sage ich zum Beispiel von Oper, ich hätte gerne 3 Arien. Und dann sagt sie, Arien, das macht man wirklich nimmer, das tun wir ja nicht. Und dann geht's ein paar Tage hin und her und dann kommt sie zurück in mein Arbeitszimmer rein und sagt, 2 Arien und 1 Duette kannst haben, aber nicht mehr. Also auf der Art entsteht was, das wirklich eine Zusammenarbeit ist. Und am schönsten ist es dann, wenn auch schon vom Anfang der Regisseur dabei ist, dass man wirklich zu dritt die gleiche Geschichte darstellt. Und dass man ja ein Gesamtkunstwerk macht, wo die Sachen stimmen und nicht dreifach erzählt werden.
Wo geht's denn jetzt für Sie literarisch weiterhin? Wissen Sie das schon?
Ja, ich freue mich schon sehr, die Kriegsnovelle, woran ich eigentlich am Arbeiten war, bevor das Geschenk gekommen ist, weiterzuschreiben. Die ist halt wieder sehr duster, was doch auch schwer ist. Man nimmt es wirklich mit, wenn man so wie bei Trophäa 5 Jahre mit so einer dunklen Figur seinen Schreibtisch teilen muss und der neuen Protagonisten ist nicht so viel leichter. Und nächstes Jahr schreibe ich auch eine Kammeroper mit Annelies van Parys zusammen. Der wird relativ leicht und witzig. Das ist eine Krimi-Komödie. Es gibt noch eine Bearbeitung von Fidelio. Das kommt auch in Deutschland. Und wir haben zusammen auch noch ein Stück fürs SWR-Vokalensemble. Das müssen wir auch noch fertig machen.
Wir lesen jetzt erstmal Das Geschenk, übersetzt von Lisa Mensing und genau wie Trophäe auch bei Tscholnay erschienen. Es gibt auch zu Das Geschenk wieder ein Hörbuch, das ist bei Argon rausgekommen. Auf Lesereise gehen Sie aber erst ab Ende des Jahres, habe ich gesehen. Das heißt zwischendurch Pause?
Zwischendurch Reise und sogar nicht Urlaub, aber wirklich Reise. Also ich war in 2007 7 Monaten mit dem Motorrad unterwegs. Da haben wir die Spuren von Ella Mayar und Annemarie Schwarzenbach verfolgt. Und ich wollte seit sehr lang nochmal lange verreisen. Und dafür ist eigentlich nie das richtige Moment, aber das war seit sehr lang geplant. Also ich gehe vor 3 Monaten mit dem Motorrad nochmal Richtung Zentralasien und deshalb fängt die Lesereise nur im November an.
Gute Reise, kommen Sie heil wieder. Mit vielen neuen Ideen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Ich habe zu danken. Das ist sehr schön, dass man noch mal so in Ruhe reden kann.
Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weiser.